der Zeit ihre Krankheit und der Krankheit ihre Zeit. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von Hans Spiegel, evangelischer Pfarrer in Bischofshofen, ca. 60 Kilometer südlich von Salzburg. Jede Zeit hat ihre Krankheit. Wenn wir heute zurückblicken auf die großen Verbrechen der Nazizeit und uns wundern, wie konnte so etwas geschehen, wie konnten Menschen dazu imstande sein, in KZs zu arbeiten, dann ist die Antwort schlussendlich eine ganz einfache. Die Krankheit dieser Zeit war der absolute Gehorsam. Das vollkommene Überhören jeglicher seelischer Regung, die vollkommene Nichtwahrnehmung des Leides eines anderen Menschen. Gehorsam an erster Stelle. Das sehen wir ganz deutlich. Wenn wir heute auf unsere Zeit blicken, so sehen wir als die Krankheit unserer Zeit den Narzissmus. Was ist Narzissmus? Wenn Sie in unsere Gesellschaft hineinblicken, so bemerken Sie, dass ein Teil unserer Gesellschaft sich halb zu Tode arbeitet und der andere Teil der Gesellschaft ist arbeitslos. Die einen leben von Sozialhilfe oder in Deutschland halt von Hartz IV, die anderen wissen gar nicht mehr wohin mit ihrem Geld. Unsere Gesellschaft zerfällt in die Extreme, die Mitte fehlt. Und genau das ist das Bild des Narziss, respektive der narzisstischen Störung oder, wie ich jetzt zuerst einmal sagen möchte, der narzisstischen Begabtheit. Ein Mensch, der in Extremen lebt. Das Urbild des Narziss wäre der Pfarrer, der eine unglaublich faszinierende, die ganze Gemeinde mitreißende Predigt hält, die also allen auf ewig im Gedächtnis bleiben wird. Nachher dann beim Verabschieden am Ausgang bei der Kirche sagt eine kleine alte Dame, Herr Pfarrer, das habe ich jetzt nicht ganz so verstanden. Und der schreit los, warum hört ihr mir überhaupt noch zu? Ich weiß, ich bin Dreck, Mist, ich kann überhaupt nichts, ich bin Scheiße. Ich verstehe nicht, wieso ihr mir noch zuhört. Aber ihr seid ja so lieb zu mir, aber ihr kommt ja nur, weil ich absoluter Müll bin. Das extreme Hin- und Herschwanken zwischen der Grandiosität und der Depression, das ist das erste Grundkennzeichen des Narziss. Nun, natürlich hat jeder Mensch fröhliche, überschießende Phasen und heute auch traurige Phasen, das ist schon klar. Aber wenn es nur ein einziges Wort bedarf, dass ein Mensch hin und her bricht vom absolut Großartigen zum wirklich Depressiven, dann haben wir einen Narziss vor uns. Ich möchte Ihnen Sie darum bitten, wenn Sie jetzt genaueres wissen wollen aus der Entwicklung heraus, dann hören Sie sich bitte einen meiner letzten Podcasts an, der heißt einfach Entwicklung. Da gehe ich ziemlich genau drauf ein, auf die frühkindliche Situation. Zu diesem Podcast zu hören, brauchen Sie allerdings ein QuickTime oder iTunes. Das deswegen, weil das ein sogenannter Enhanced Podcast ist. Da können Sie also mit anklicken auf ein bestimmtes Kapitel, auf ein bestimmtes Thema gehen. Bitte hören Sie sich das an. Ich werde jetzt hier nicht alles wiederholen. Das Entscheidende bei der ganzen Geschichte ist Folgendes. Ein kleines Kind kommt auf die Welt. Und in spezieller Weise ein sehr begabtes Kind. Also Babys können auch schon begabt sein. Und es schaut sich in der Welt um und es erfährt seine Abhängigkeit. Und diese Abhängigkeit ist natürlich von einer Person zunächst gegeben. Das heißt, selbst wenn es zwei verschiedene Personen sind, wird ein ganz kleines Kind das einfach als eines wahrnehmen. Und jetzt braucht es eines, es braucht, dass dieses pflegende Person, die ihm zum Leben das Essen gibt, wickelt, umertragt, lieb ist zu ihm, das gut riecht. Diese Person muss dieses Kind als ein Gegenüber erfahren können. Ganz, ganz eine wichtige Geschichte, weil er selbst hat noch kein Ich. Das Ich bildet sich erst heraus und bildet sich über einen ganz einfachen Vorgang heraus. Ich weiß, die Mama ist die Mama, ich weiß, der Papa ist der Papa und ich bin das, was weder Mama noch Papa ist. Das heißt, wenn Papa und Mama gut konturiert sind, klar sind, sagen, ich bin ein Erwachsener, ich gebe dir zu essen, du brauchst dich nicht fürchten, wenn was ist, bringe die zum Arzt, ich wickel die, ich gebe dir was zum Essen, zum Liebhaben, drück die, trag die um, passt schon. Dann lernt dieses Kind sehr, sehr einfach, ich bin das, was Mama und Papa nicht sind. Das Problem ist, wenn die Mutter oder der Vater oder gar beide unklar sind. Das heißt, wenn Sie das Kind dauernd angsterfüllt anschauen und sagen, tue ich dir eh gut, sag mal, was ich für dich tun soll. Diese Frage ist offenkundiger Schwachsinn. Ein neugeborenes Kind kann nicht sagen, was braucht. Ein neugeborenes Kind kann gerade mal sagen, mir geht's gut oder nicht gut. Auf jeden Fall in dem Moment, Wo es das Gegenüber nicht spürt, geht es diesem Kind sehr, sehr, sehr schlecht. Es beginnt sich also, ein Ich zu basteln, und zwar nachdem, wenn die Mama glücklich ist, wenn der Papa glücklich ist, dann bin ich gut und ich darf nur gut sein, aus einem ganz einfachen Grund, weil sonst kümmern die sich nicht mehr um mich und ich verhungere. Sie können es selber daheim ausprobieren, was so einem kleinen Kind passieren würde, wenn es nicht mit einem klar konturierten Elternteil oder Elternteilen aufwächst, sondern mit so was Schwammigen. Probieren Sie es einfach selber aus. Nehmen Sie einen nassen Schwamm, Küchenschwammerl, und einen trockenen. Drucken Sie die beiden zusammen und Sie werden sehen, innerhalb kürzester Zeit sind beide Schwämme gleich nass. Das heißt auf gut Deutsch, das Kind hält sich selbst sozusagen für die Mutter. Es kopiert den Erwachsenen. Es geht nicht in eine Ich-Bildung hinein, der Gegensatz ist, sondern das Gleiche. Und ich bin ich, wenn die Mama lächelt. Und ich erspüre jetzt unglaublich genau, ob die Mama glücklich ist oder nicht. Und wenn die Mama glücklich ist, dann bin ich auch glücklich. Wenn der Papa glücklich ist, bin ich auch glücklich. Wenn das nicht der Fall ist, bin ich unglücklich. Nona, ich habe Angst. Daraus entsteht nun ein Mensch mit einer unglaublichen narzisstischen Fähigkeit, sein Gegenüber zu erspüren. Also ein guter Narzisst, ein gescheiter Narzisst, der weiß haargenau, was ihm gegenüber vorgeht und liefert diesem Menschen auch immer haargenau das, was der hören will. Okay, stellen Sie sich einmal vor, was das für eine Qual ist für diesen Menschen. Der ist ja nie er selbst, sondern er ist immer nur das, was die anderen von ihm haben wollen. Es ist wirklich Qual. Und er ist glücklich, er ist grandios dann, wenn in der Schiene drinnen ist, jetzt gebe ich allen genau das, was sie haben wollen. Und er ist unglücklich, sobald irgendeine Kritik kommt, bricht er bis in die Depression hinein zusammen. Die Depression ist jetzt ganz wichtig, denn die Depression ist schlicht und ergreifend seelischer Schmerz, der dauernd den Finger auf die Wunde legt und sagt, du bist nicht du. Du weißt gar nicht, wer du bist. Du musst an dir arbeiten, du hast eine unglaublich tolle Möglichkeit, dich zu verändern und du selbst zu werden. Und davon, meine lieben Zuhörer, möchte ich heute handeln, von der Möglichkeit des Menschen, immer er selbst zu werden, vollkommen unabhängig von seinem Alter. Normalerweise verstärkt sich nun das Leid des Narziss in katastrophalster Art und Weise, denn er wählt sich nun immer die gleichen Partner, und zwar kongeniale Partner, die genau zu seiner Störung kompatibel sind. Das heißt, er wählt sich auch Narzisse, aber Narzisse, die halt nicht zum Beispiel grandios sind, sondern Narzisse, die depressiv sind. Der depressive Narziss wählt sich jetzt auch einen Narziss, aber halt einen, der grandios ist. Ich gehe hier auf das Werk des Schweizer Psychoanalytikers Jörg Willi ein. Der hat sich das Ganze sehr genau angeschaut und hat einen neuen Begriff in die Psychotherapie eingeführt, die sogenannte Kollusion. Das heißt, ein Paar grenzt sich nach außen zwar ab, vermanscht aber zueinander wieder dieses Bild der beiden Schwämme. Die Eigenheit, also das Wasser in diesen Schwämmen geht hin und her, wird am Schluss gleich groß. Man weiß nicht mehr, wer ist. Die beiden sind nicht mehr ich, sondern bilden zusammen ein Ich. Das Ganze läuft immer nach dem gleichen Motto. Wir haben einen Narziss, der hingeht und sagt, ich bin so toll. Und der trifft einen Narziss, der sagt, ich bin so arm. Dann sagt der eine Narziss, boah, ich werde jetzt helfen, ich werde und traumhaft werde ich sein und dir wird's ganz gut gehen. Dann sagt der andere Narziss drauf, ja danke, super, hilf mir, genau, jetzt geht's mir endlich gut. Im Extremfall kommt es dann zu solchen Sätzen wie, ohne dich könnte ich nicht mehr leben. Ich betone nicht, ohne dich will ich nicht mehr leben, sondern ohne dich kann ich nicht mehr leben. Kleine Unterbrechung. Wieso heißt dieser Typus von Mensch, dieser so leidende, seelisch so leidende Mensch Narziss? Aufgrund einer antiken Sage aus dem griechischen Bereich. Es gibt den Narzissos, von dem gibt es zwei Sagen. Die eine ist sehr bekannt, der Narzissos, der sich in sein eigenes Spiegelbild verliebt und zwar so sehr drinnen verliebt, dass sie irgendwann, also Spiegel gibt's noch keine, es gibt nur die Quelle, die Wasseroberfläche, in der kann man sich spiegeln. Er versinkt so sehr in sein eigenes Spiegelbild, dass er in diesem Spiegelbild dann ertrinkt, heißt er fällt ins Wasser und ertrinkt drinnen. Die zweite Mythos vom Narzissus ist kaum bekannt und erklärt uns, was denn das Spiegelbild ist. Das ist nämlich die Geschichte von Narziss und Echo. Das Echo kennen Sie bis heute. Der Name kommt auch genau daher. Also der Narziss geht dahin und dann verliebt sich eine Waldnymphe in ihn. Und die ist natürlich irrsinnig schön und der Narziss verliebt sich auch in die Echo und die zwei verlieben sich ineinander und so weiter und so fort. Nur das große Problem bei der Geschichte ist, die Echo, so schön sie ist, hat sie einen großen Nachteil. Sie hat keine eigenen Worte. Sie kann nur jeweils die letzten paar Worte, die zu ihr gesagt werden, wiederholen. Und der Narzissus gibt jetzt keine Ruhe, der dringt immer weiter in diese Elf, in diese Nymphe ein. Und der Endeffekt ist der, dass die Echo sich vollkommen verliert und in dieser Beziehung dann total auflöst. Sie löst sich so weit auf und so endet dann der Mythos, dass sie an jedem Berghang zu finden ist, aber ihre Gestalt verloren hat, ihr Ich völlig verloren hat und einfach nur noch wiederholen muss, was auch immer ihr irgendjemand zuruft. Das ist das Urbild der narzisstischen Beziehung. Denn es geht weiter. Es ist nicht so, dass der eine jetzt natürlich immer großartig ist und der andere immer ein ganz armer, schwacher Hund ist, der dauernd nur wiederholt und sagt, ja super, sondern der auf der schwachen Ebene ist sozusagen, der beginnt sich aufzulösen. Er übernimmt immer mehr und immer mehr und immer mehr des Gegenübers, der Meinungen des Gegenübers, wird ein Ja-Sager, wird ein Echo, wird ein Wiederholer, bis zu dem Moment, wo sich dieser Mensch völlig auflöst. Und Auflösung gibt's. Das wäre also dann einfach in der heutigen Welt das Psychotische. Dieser Mensch hat kein Ich mehr, sondern nur noch Ich-Fragmente, landet in ganz, ganz furchtbaren, schwierigen Dingen, Selbstverletzungen, Ritzen, Magersucht, in allen diesen Dingen, Sadomasochismus, wo es darum geht, dass sich jemand jetzt selbst gut spürt. Der Narziss aber löst sich in Wirklichkeit auch auf. Das erzählt jetzt der antike Mythos nicht. Denn diese narzisstische Beziehung, die beginnt mit ich bin so gut und die andere Person ich bin so arm. Der eine sagt, ich bin der Helfer, der andere sagt, ich bin hilfsbedürftig, wandelt sich natürlich, denn man kann nicht immer helfen. Das heißt, irgendwann explodiert der Narziss und sagt, du saugst mich aus, ich krieg aus dieser Beziehung gar nichts, ich bin immer der Gebende, du machst mich fertig, mir geht so schlecht und überhaupt alle haben mich schon immer nur ausgebeutet. Und der andere sagt dann drauf, das stimmt ja überhaupt nicht. Du hast mich nur so unfähig gemacht, mein eigenes Leben zu leben, Dreckschwein. Dann ist der Paarkonflikt da, dann wirft der eine dem anderen genau das vor, was am Anfang das absolut Faszinierende war. Nun, in diesem Zustand kann man auseinandergehen, leider passiert das auch normalerweise, und sich frisch, fröhlich in die nächste Situation hineinstürzen. Also zum Beispiel kann der Narziss jetzt ja wechseln und sich irgendeine narzisstische Dame suchen, die diesmal auf der Storkenebene ist und als ganz schwacher hingehen und sagen, ah, ich bin so arm und so weiter und so fort. Und die sagt, nein, ich helfe dir jetzt und dann haben wir halt die nächste Runde. Das ist schon gar nicht so schlecht, weil das ist nun die Ebene, wo die beiden wenigstens die Vorzeichen gewechselt haben. Gibt's eine Möglichkeit der Hilfe? Natürlich gibt's die. Der einfache Ansatz wäre, man sagt dem Narziss, hör zu, du bist nicht der liebe Gott. Der Narziss braucht die Religion. Die einzige wirkliche Heilung für den Narziss, der auch in Therapien in geradezu unglaublichster Weise therapieresistent ist, der sich zwar helfen lässt, wenn es ihm ganz schlecht geht, aber sobald es ihm besser geht, ist er ja wieder so gut, da braucht er ja keine Hilfe mehr. Dieser Narziss kann nur religiös erlöst werden. Das heißt, hier gibt's sehr gute Erfahrungen in der Zusammenarbeit zwischen einem Psychotherapeuten und einem Pfarrer. Der Pfarrer sagt einfach immer wieder, du bist von Gott geschaffen, du bist gut, wie du bist. Deine Aufgabe ist nur, dich zu finden. Und jetzt gehst du wieder zum Psychotherapeuten und der hilft dir jetzt, wieder dich zu finden. und der Psychotherapeut schickt ihn wieder zum Pfarrer in dem Moment, in dem der sich jetzt natürlich nicht traut, sich selbst zu finden, weil die Mama, Papa haben es mir ja verboten. Ich habe schlussendlich als Narzisst keinerlei Erfahrung mit mir selbst. Ich habe nur die Erfahrung mit den Wünschen anderer Menschen, die ich immer perfekt erfüllen will. Es gibt die Lösung. Der Mensch kann jederzeit natürlich dazu finden, was er wirklich ist. Ein Mensch kann zu seinen Gefühlen finden. Ein Mensch kann seine Persönlichkeit, er kann sein Ich finden. Ist kein Problem. Kann nach Schwere der Störung ziemlich lange dauern. Aber machbar ist das. Und am Schluss haben wir dann einen Menschen, der nicht narzisstisch gestört, sondern der narzisstisch begabt ist, der also seine unglaubliche Feinfühligkeit dazu einsetzen kann, einen anderen Menschen zu erspüren und sich aber gleichzeitig abzugrenzen. Der zum Beispiel sagen kann, ich weiß voll genau, was du willst, aber auf das steige ich jetzt nicht ein. Das ist nämlich die Möglichkeit. Und wenn Sie narzisstisch sind, dann war das jetzt ein ganz ein toller Satz für Sie. Sie brauchen nicht immer auf alles einzusteigen, was die Leute von Ihnen wollen. Das ist vollkommen unnötig. Sie machen einfach einmal das, was Sie selber wollen. Stimmt nicht. Sie machen nicht das, was Sie selber wollen, sondern Sie machen etwas ganz Neues. Sie machen in sich selbst hineinhören, in meditativen Hineinhören, spüren, welche Gefühle habe ich eigentlich? Welche Mythen leben in mir? Welche Götter? Welche Dämonen? Was lebt da alles drin? Was kann ich alles sein, ohne dass es ein anderer von mir will? Und dann haben wir einen narzisstisch begabten Menschen, das sind unglaublich freundliche Leute, die zur rechten Zeit das rechte Wort sagen können, aber nicht müssen. Dort wird's spannend. Merken Sie jetzt den Narzisst. Er kann, aber er muss nicht. Er kann und er tut es dann, wenn es mit der eigenen Persönlichkeit wirklich klar zusammenpasst. Ja, das ist jetzt mal sozusagen der normale Narzissmus des Alltags. Nun muss ich darauf hinweisen, ich bin jetzt 45, ich schaue auf junge Leute hinunter bis 30, vielleicht 35 und ich merke, dass die narzisstischen Tendenzen in unserer Gesellschaft unglaublich viel stärker geworden sind. Unglaublich viel stärker. Hier auch immer mehr Probleme da sind. Hier hat sich die Gesellschaft auch wirklich stark gewandelt und ist wirklich ein großes Stück weit herausfordernder geworden für den narzisstisch belasteten Menschen. Dementsprechend, und das möchte ich jetzt auch sagen, es gibt Leute, meine Lieben, von denen hat man die Finger zu lassen. Diese selbigen sind schlicht und ergreifend und richtig gefährlich. Wenn sich der Narzissmus wirklich steigert, dann haben wir die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Und eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, da gibt es ein Urbild dafür in der Literatur, das ist der Vampir. Den Vampir gibt's wirklich. Das ist der Untote. Das ist der, der herumgeht und Menschen das Blut aussaugt, also die Lebensessenz aussaugt. Diese Leute gibt es, absolut. Sind Personen, die denen in ihrer Kindheit so massivst verboten wurde, irgendwie geortet, ich selbst zu sein, oder die der festen Überzeugung waren als Kinder, ich würde wirklich sterben, wenn ich jetzt ich bin und ich schreie jetzt. Ich muss ganz, ganz brav im Bettel drinnen liegen, sonst erwürgt mir die Mama oder haut mir der Papa aus dem Fenster. Dann habe ich am Schluss den Vampir. Der Vampir hat keine Ahnung mehr, wer er ist. Er hat keine Beziehung mehr zu seiner eigenen Seele, zu seinen seelischen Kraftquellen. Er lebt nur noch, indem er jemand anderen aussaugt. Das wirkliche Problem bei diesem Aussagen ist, das kann irrsinnig gut beginnen. Das kann wieder etwas sein, was absolut faszinierend, freundlich daherkommt. Das können Menschen sein, die geben genau das, was sie wollen. Nur plötzlich bricht es um. Plötzlich beginnt das Gefühl, Moment einmal, ich fühle mich immer schwächer. Ich werde ausgesaugt. Wer bin denn ich? Das ist der Vampir. Hier haben wir eindeutig die Grenze zum wirklich pathologischen überschritten. Hier haben wir die sogenannte narzisstische Persönlichkeitsstörung. Und jetzt ein ganz großer Appell, ganz ein einfacher Satz an alle euch Narzisse da draußen. Ihr müsst nicht jedem alles geben, was er will. Und am wenigsten den Vampir. Bedenkt immer eines, in den ganzen Vampirgeschichten gibt's eine Geschichte. Der Vampir kann das Haus nicht betreten, wenn ihr ihn nicht einladet. Es ist wirklich eine Geschichte, wen lade ich ein, wen lasse ich in mein seelisches Haus hinein und zu wem sage ich, na dankeschön, Sie bleiben draußen. Wenn man jemanden einmal eingeladen hat, der einen wirklich aussaugt seelisch, dann, meine Lieben, ist eine andere Ebene durchaus des psychotherapeutisch-seelsorgerlichen angebracht. Und ich kenne das, also ich habe das x-fach erlebt mit schwersten Zusammenbrüchen von Personen, die in Vampiren ihren Partner gefunden haben und vollkommen ausgesaugt worden sind. Die sind dann absolut ohne jede Kraft. Die brauchen Hilfe und Schutz. Ich möchte sagen, wenn es ihnen so geht, es gibt sehr gute Methoden der Krisenintervention, jemanden wieder aufzubauen. Wenn sie einmal das Gefühl haben, sie müssen wegrennen, dann tun sie das auch. Es kann natürlich ein Blödsinn gewesen sein, sie können sich total täuscht haben, aber im Allgemeinen werden sie sich nicht täuschen. Der liebe Gott hat uns ein unglaubliches Sensorium mit in diese Welt hineingegeben und entgegen aller politischen Korrektheit, wir dürften ja keine schnellen Urteile bilden und keine Vorurteile bilden, in Wirklichkeit wissen wir immer, was los ist. In Wirklichkeit reicht ein Blick, um es zu wissen. Sie können natürlich ihr Leben, und das sollen sie auch damit verbringen, ihren Blick zu schulen. Und jetzt das Allerwichtigste, und da werden sie jetzt, und das möchte ich ihnen jetzt wirklich ans Herz legen, den Unterschied sehen zwischen dem lieben, netten Narziss, mit dem sie eine tolle Beziehung haben werden, und dann werden sie sich verstricken, und dann werden sie kämpfen müssen, dann dürfen sie nicht wegrennen, dann gehen sie gemeinsam zum Paartherapeuten oder einzeln jeder für sich zu einem Therapeuten und dann erkennen sie sich selbst, finden sie sich selbst und erkennen sie, wie gut sie eigentlich in ihrer narzisstischen Begabung einander lieben können. Und dann lernen sie nämlich eines und das ist der weiche Blick. Ein Narziss kann hochbegabt sein, aber das Entscheidende, wenn sie ihm begegnen und wenn sie selbst narzisstisch sind, ist, was für einen Blick haben sie? Haben sie einen weichen, liebevollen Blick? Oder haben Sie den beinharten, alles durchdringenden Blick? Jenen Blick, der Ihnen die kleinsten seelischen Fehler im Gegenüber sofort offenbart. Und dann macht Ihnen das Angst und deswegen hauen Sie dann volle Pulle drauf. Lernen Sie den sanften Blick. Schauen Sie nicht so mikroskopisch fein auf Ihre Umwelt. Lernen Sie nicht nur einen Menschen bis ins Letzte zu erkennen, sondern sehen Sie ihn doch in seinem ganzen Umfeld. Schauen Sie ihm nicht nur in die Augen, sondern schauen Sie auch, wo der sitzt, wie die Wohnung ausschaut, wie das Kaffeehaus ausschaut, wie die Wiesen ausschaut. Lernen Sie, das ganze Umfeld wahrzunehmen. Sehen Sie den weichen Blick, den weichen, etwas unscharfen Blick, wo Sie in Ihrer narzisstischen Begabtheit ahnen können, wo sich der Mensch noch hin entwickeln kann. Denn der harte Blick, der nagelt jemanden fest. Damit nageln Sie jemanden in dieser Situation fest und der kommt nicht mehr raus. Der steckt fest. Und lassen Sie sich nicht ein mit Menschen mit dem beinharten, eiskalten Blick, mit den ganz stechenden Augen, die alles durchdringen. Egal wie auch immer, Narzisse sind unglaublich liebesfähig in dem Moment, wo sie nicht nur mehr das tun, was man von ihnen will, sondern erkennen, ich habe unendlich viel Liebe in mir, wie jeder Mensch, von Gott geschenkt. Und ich habe die Fähigkeit, gerade als Narziss, diese Liebe so rauszulassen, dass sie meinem Gegenüber, das ich wirklich liebe, richtig gut tut. Und nun das Entscheidende. Und dabei entblöße ich mich nicht. Dabei verliere ich mich nicht. Wahres Lieben, meine Lieben, da draußen, bedeutet immer, dass es dem Liebenden wirklich besser geht. Narzisstische Liebe bedeutet, dass man in der Liebe ausblutet. Und das ist keine Liebe. Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie sich finden. Und wenn Sie einen Wegbegleiter brauchen, einen Bergführer, dann nehmen Sie ihn sich doch. Wenn Sie da in Deutschland zuhören, ich weiß, 80% meiner Zuhörer sind in Deutschland, Sie werden nicht auf die Idee kommen, da auf meinem Hausberg den Hochkönig hinaufzugehen ohne Bergführer. Aus dem einfachen Grund, Sie würden es nicht schaffen, Sie würden sich sofort in Lebensgefahr bringen. Nehmen Sie sich die Führer, die Wegbegleiter, die ihnen einen guten Weg zeigen. Das kann ein guter Psychotherapeut sein, das kann ein guter, vom Geist erfüllter Pfarrer sein, das kann jeder seelisch lebendige Mensch sein. Aber eines sagen Sie sich bitte immer, mich liebt Gott. Ich habe unendlich viel Liebe in mir und das reicht. Ich brauche nicht jedem zu erfüllen, was der von mir will. Ich bin so gut, dass die anderen Menschen wirklich glücklich sind, wenn sie mir als echten Menschen begegnen und nicht als jenem Menschen, der nur das ist, was ich glaube, dass sie von mir wollen. Einen gesegneten Abend, Ihr Pfarrer Hans Spiegel.